Mörder auf. Yigal Amir hatte seit seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft heiraten, mit seiner Frau ein Kind zeugen dürfen und nach dessen Geburt geriet die öffentliche Beschneidung des Jungen zu einem Medienereignis in Israel.
Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv. Diese Woche veröffentlichte Human Rights Watch einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen im Konflikt zwischen schiitischen Rebellen und der jemenitischen Regierung im Norden des Landes. Die Vorwürfe sind drastisch. Die jemenitische Staatsmacht soll Oppositionelle willkürlich verhaftet haben. Menschen seien für Wochen und Monate verschwunden. Die Kämpfe zwischen der nach ihrem Anführer benannten Houthi-Bewegung und der Zentralregierung haben vor 4 Jahren begonnen und flammen seitdem immer wieder auf. Benjamin Braden über die Hintergründe des Konfliktes.
Unter dem Namen Gläubige Jugend liefern sich die Rebellen im Nordjemen seit 2004 immer wieder Kämpfe mit Regierungstruppen. Die Gläubige Jugend rekrutiert sich aus jemenitischen Schiiten, den sogenannten Sayyids. Geistiger Vater der Bewegung ist Hussein al-Houthi, ein ehemaliger Parlamentsabgeordneter und schiitischer Prediger. Um die Motive der Sayyids zu verstehen, muss man in der Geschichte des Jemen einige Seiten zurückblättern, in die frühen 60er Jahre. Damals war der Jemen noch geteilt. Der Südjemen war eine britische Kronkolonie, der Nordjemen eine unabhängige schiitische Monarchie. Ein Imamat mit einer fast 1000-jährigen Herrscherfolge. 1962 dann der harte Schnitt. Ein Militäroberst putschte den letzten Imam vom Thron. Die Errichtung einer Republik war nur eines seiner Ziele, sagt Ulrike Freitag, Direktorin des Zentrums Moderner Orient in Berlin.
Das zweite Ziel war die Vorherrschaft der sogenannten Sayyids, also der Klasse, die sich auf den Propheten Mohammed zurückführt, zu brechen. Und das ist auch eine der Grundlagen des heutigen Konflikts.
Viele Sayyids hatten nicht unbedingt etwas dagegen, ein Stück ihrer politischen Macht abzutreten, lehnten das neue System also nicht grundsätzlich ab.
Aber sie haben es eben auch wahrgenommen als eine Periode massiver Diskriminierung, in der Leute, die vorher an der Macht wenig Teil hatten, die als sozial niedergestellt betrachtet wurden und auch in der Regel keine religiöse Bildung hatten, plötzlich die Macht übernahmen und bewusst Sayyids aus vielen Herrschaftsbereichen herausgehalten haben.
Damit war viel Konfliktstoff angehäuft. Genug, um einen jahrelangen Bürgerkrieg auszulösen, in dem Monarchisten versuchten, die Republikaner mit Gewalt zurückzudrängen. Ohne Erfolg. Nach dem Sieg der Republikanhänger Ende der 60er Jahre festigte sich das Gefühl vieler Sayyids, an den Rand gedrängt zu sein, endgültig. 1990 schlossen sich Nord- und Südjemen zur Republik Jemen zusammen. Doch auch danach kriselte es immer wieder entlang unterschiedlicher Konfliktlinien. Nicht nur zwischen Sayyids und der Zentralregierung unter Staatspräsident Ali Abdallah Saleh, sondern auch zwischen den Sayyids und radikalen Sunniten im Nordjemen. Das jemenitische Regime musste das Gleichgewicht dieser Kräfte ausbalancieren, sagt Ulrike Freitag.
Die Regierung hat hier immer wieder laviert und hat anfangs die Saiditen unterstützt gegen radikal islamistische Schulen, die insbesondere im Norden gegründet wurden und die von den Saiditen selber natürlich als eine massive Herausforderung begriffen wurden.
Zugleich betrachtete das Regime die Bewegung der Sayyids mit großem Misstrauen, denn die Schiiten standen immer im Verdacht, das 1000-jährige Imamat wiederbeleben zu wollen. Aus dem Gleichgewicht geriet die Situation spätestens im Jahr 2004, als Anhänger der gläubigen Jugend in der großen Moschee in der Hauptstadt Sanaa anti-israelische und anti-amerikanische Transparente in die Höhe hielten, beim Freitagsgebet, das per Satellit im Fernsehen ausgestrahlt wurde. In den Augen der Regierung eine nicht hinnehmbare Kritik ihrer Außenpolitik und Anlass genug, hunderte meist jugendliche Al-Houthi-Anhänger festzunehmen und nun auch die religiösen Schulen der Sayyids zu verbieten. Der Bürgerkrieg im Nordjemen begann. Dabei ging es um religiöse Fragen, um Stammesrivalitäten.
Und es ist ein Konflikt, bei dem es darum geht, dass beispielsweise eben Forderungen nach der Einhaltung der Verfassung, und dazu gehören eben auch demokratische Wahlen beispielsweise, gestellt werden und eben als nicht eingelöst betrachtet werden, insbesondere weil es ja in den letzten Jahren auch immer wieder zu Ermordungen von Regimegegnern und solchen Dingen gekommen ist, die natürlich von Kritikern sehr genau beobachtet werden.
Die Kämpfe zwischen Rebellen und Regierung lösten sich in den folgenden Jahren mit wenig erfolgreichen Verhandlungen und kurzen Waffenruhen ab. Allein in der ersten Runde des Krieges starben rund 500 Menschen, Tausende wurden verletzt. Auch Hussein al-Houthi starb in dieser frühen Phase des Krieges. Doch die gläubige Jugend kämpfte unter der Führung seiner Verwandten weiter. Nach schweren Kämpfen im Frühsommer dieses Jahres verkündete Staatspräsident Saleh Mitte Juli überraschend das Ende des Konflikts. Mehr als vorschnell, wie Joe Stork von Human Rights Watch findet.
Im Großen und Ganzen haben sich alle Seiten an den Waffenstillstand gehalten. Aber es sind noch über 100.000 Menschen wegen des Konflikts im Norden aus ihren Dörfern geflohen. Die Regierung hat jemenitische und internationale Hilfsorganisationen daran gehindert, diese Leute zu versorgen. Der Wiederaufbau, der jetzt stattfinden soll, ist außerdem politisiert. Die meisten Gelder gehen an Dörfer, die von regierungstreuen Stämmen kontrolliert werden. Und gerade nicht an solche, die mit der Houthi-Bewegung in Verbindung gebracht werden. Ich muss sagen, die Lage sieht nicht gerade vielversprechend aus.
Neben willkürlichen Verhaftungen ließ die Staatsmacht vor dem Waffenstillstand viele vermeintliche Oppositionelle verschwinden. Eine Praxis, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Nicht nur das war neu an der staatlichen Repression, sagt Joe Stork.
Was man hervorheben muss, ist, dass im Jahr 2008 eine neue gesellschaftliche Gruppe zum Ziel staatlicher Verfolgung wurde, nämlich Journalisten, Internetautoren und andere Leute, die bemüht waren, Informationen, Diskussionen und Analysen über den Krieg im Norden weiterzutragen. Viele der Leute sind wieder aufgetaucht. Aber trotzdem, wenn Menschen einfach verschwinden, dann ist das eine schreckliche Situation, die sich auf keinen Fall wiederholen darf.
Laut Human Rights Watch ist die Geheimpolizei Political Security Organization, PSO, für die Menschenrechtsverletzung verantwortlich. Die PSO ist direkt Präsident Saleh unterstellt. Selbst nach der Waffenruhe wurden weitere Regierungskritiker verhaftet. Ein Ende des Konflikts im Nordjemen kann auch Ulrike Freitag nicht erkennen. Im Gegenteil, sie erwartet eher eine Zuspitzung. Die Opposition gegen das verkrustete Regime unter Präsident Saleh wachse immer weiter an, sagt Freitag.
Das hat sehr viel mit Korruption zu tun, das hat sehr viel mit wirtschaftlichen Problemen zu tun, das hat sehr viel mit der sich verschärfenden Ressourcenknappheit zu tun. Und hier geht es insbesondere um solche grundlegenden Ressourcen wie Wasser beispielsweise. Dass der Konflikt von den Wurzeln her gelöst wird, sehe ich im Augenblick nicht.
Zum Konflikt zwischen Houthi-Rebellen im Jemen und der Regierung war das ein Beitrag von Benjamin Braden. Die Tradition im Jemen hat über Jahrhunderte dazu geführt, dass die Familie, ganz besonders die Großfamilie, einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft besitzt. Frauen nehmen immer mehr am öffentlichen Leben teil.